Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Werner Schoninger. Herzlich willkommen. Wer heute Kopfschmerztabletten oder Hustensaft kaufen wollte, ist möglicherweise leer ausgegangen. Bundesweit blieben die meisten Apotheken heute geschlossen. Eine Protestaktion für mehr Lohn, mehr Wertschätzung und weniger Bürokratie. Auf einer großen Demo in Berlin untermauerten die Beschäftigten ihre Forderungen. Mit dabei war auch unsere Reporterin Helena Dähler.
Am Potsdamer Platz, wo die Demo gestartet ist, waren es bereits Hunderte in weißen Kitteln. Mit Plakaten, Transparenten, Rasseln und Trillerpfeifen haben sie ordentlich Lärm gemacht. Unterwegs wurden es dann immer mehr. Knapp 4000 Teilnehmende schätzt die Berliner Polizei. Auf Plakaten waren die Forderungen der Apothekerinnen und Apotheker zu lesen. Es gäbe aufgrund der Lieferengpässe viel mehr zu tun.
Es bedeutet an Mehrarbeit, dass wir bei den Arztpraxen anrufen müssen, dass wir gucken müssen, welche Wirkstoffe verfügbar sind, welche Firmen liefern können. Wir müssen uns darüber neue Rezepte ausstellen lassen, weil wir das nicht einfach so austauschen dürfen, sondern es ist ein riesengroßer Bürokratieaufwand mit Anrufen, mit Faxen, per Post Rezepte zukommen lassen, per Mail, Arztrücksprachen, gerade mit Krankenhäusern ist ganz schlimm.
Sagt eine junge Frau, pharmazeutisch-technische Assistentin einer Apotheke in Lichtenberg. Sie verdient knapp mehr, als der Mindestlohn vorgibt und wünscht sich weniger Bürokratie und mehr Lohn. Dafür aber gäbe es kein Geld, sagte gestern Gesundheitsminister Karl Lauterbach.
Der Bundesfinanzminister ist nicht in der Lage, zusätzliche Steuermittel für die GKV zur Verfügung zu stellen. Ganz im Gegenteil, im Rahmen einer globalen Minderausgabe müssen wir sparen, sind also Einsparungen auch von uns verlangt.
Diese Reaktion auf den Apothekerprotest macht viele Demonstrierende sauer.
Ich denke mal einfach, wenn die Politiker drei Tage sich in der Apotheke hinstellt und die Problematik sieht, wie einfach das Problem, kleinste Sachen, die man einfach gar nicht sich vorstellen kann, in der Apotheke abläuft, dann wird sich da wahrscheinlich ein Parlamentarier anders sich überlegen.
Die Bundesvereinigung der Deutschen Apothekerverbände sagt, 85% aller Apotheken hätten sich am Streik beteiligt. Rund 1200 Apotheken blieben für die Notfallversorgung aber geöffnet.
RBB 24 Inforadio-Reporterin Helena Dähler über die Demonstration der Apothekerinnen und Apotheker und ihrer Angestellten in Berlin. Den Entwurf für das sogenannte Heizungsgesetz hat die Bundesregierung etwas entschärft. Gasheizungen etwa dürfen unter bestimmten Bedingungen auch in den kommenden Jahren noch eingebaut werden. Auch in Brandenburg sind wohl einige Hausbesitzerinnen und Besitzer erleichtert, denn Wärmepumpen als Ersatz sind in der Anschaffung noch sehr teuer. Dennoch gibt es Kritik an dem neuen Gesetzentwurf. Landespolitik-Reporter Thorsten Südow mit den wichtigsten Stimmen.
Der Ampelkompromiss zum Gebäudeenergiegesetz und Wärmeplanungsgesetz sei nicht bis zum Ende gedacht. Sehr wirksame elektrische und auch Gasheizungen würden gar nicht erst berücksichtigt. Das ist die Einschätzung der Energieexpertin der Brandenburger CDU-Landtagsfraktion Saskia Ludwig.
Planwirtschaft. Wir haben hier keine Technologieoffenheit und es geht auch nicht um ökonomische und ökologische Effizienz, sondern es geht um Vorgaben. Wer bereit ist, sich an Fernwärme anschließen zu lassen, braucht dann nicht diese Heizung, die zu 65% aus Erneuerbaren besteht, sondern hat dann eben den Zwangsanschluss. Aus wirtschaftlicher und ökologischer Sicht ist das deutlich zu hinterfragen.
Anders als von der CDU kommt von der Brandenburger Linken ein deutliches Ja zur Wärmewende. Jedoch müsste die Landesregierung die Stadt- und Gemeindeverwaltungen zwischen Perleberg und Lauchhammer unterstützen, bis zum Jahr 2028 alle Fakten zur Wärmeplanung zusammenzutragen. So Linken-Landtagsfraktionsvorsitzender Sebastian Walter.
Wir müssen als Politik, als Gesellschaft einen Überblick haben, wie geheizt wird. Und deshalb brauchen wir die kommunale Wärmeplanung. Da müssen die Kommunen finanziell und auch ressourcenmäßig personell unterstützt werden. Weil dann erst haben wir einen Überblick. Und dann ist es natürlich so, dass Fernwärme, gerade auch in Brandenburg, da haben wir ja schon gerade aus DDR-Zeiten relativ viele Blockheizkraftwerke, auch andere Dinge, die auch eine viel günstigere Variante sind, als wenn ich mir jetzt in jedes Haus jetzt eine Wärmepumpe reinstelle.
Zuversicht, dass neben der heftig kritisierten Wärmepumpe die Fernwärmeheizung zu einem geringeren Kohlendioxidausstoß im Land Brandenburg beitragen wird, verbreitet der bündnisgrüne Landtagsabgeordnete Clemens Rostock.
In der Tat ist das eine große Aufgabe, die Fernwärme insgesamt umzustellen. Aber schauen Sie, ich komme aus Hennigsdorf. Da sind wir dabei, dass wir im übernächsten Jahr wahrscheinlich schon 80% Erneuerbare in der Fernwärme haben. Da sind wir weit vorne. Andere sind natürlich noch nicht so weit. Da wird die Geothermie eine große Rolle spielen. Aber insgesamt insgesamt ist das machbar, auch mit industrieller Abwärme und vielen Möglichkeiten, die sozusagen in der Summe dazu führen, dass wir auch das in der Fernwärme schaffen.
Deutliche Kritik an den Eckpunkten des Heizungsgesetzes kommt von der oppositionellen AfD. Damit solle vom Wärmepumpenstreit abgelenkt werden, sagt das AfD-Landtagsmitglied Daniel Münschke, und dass die Brandenburger überfordert würden.
Wir setzen daher auf Freiwilligkeit, Anreize schaffen, um den Menschen, aber auch den Kommunen die Möglichkeit zu geben, wenn sie in diesem Bereich aktiv werden wollen, dies umzusetzen. Aber eine Art Verbotsgesetz auf den Weg zu bringen, ist aus unserer Sicht völlig der falsche Weg.
So sieht es der AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Münschke. Thorsten Südow berichtete. Die Vorwürfe gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann wiegen für die Berliner Staatsanwaltschaft anscheinend so schwer, dass sie jetzt gegen Lindemann ermittelt. Das hat Justizsenatorin Philor Badenberg nach RBB-Informationen dem Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses mitgeteilt. Die Öffentlichkeit war dabei eigentlich ausgeschlossen. Was zu erfahren war, berichtet Landespolitik-Reporterin Sabine Müller.
Die Linksfraktion hatte nach möglichen Ermittlungen gegen Lindemann gefragt. Justizsenatorin Badenberg wollte dazu auch antworten, allerdings nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dem stimmten alle Fraktionen zu. Wie der RBB hinterher erfuhr, sieht die Staatsanwaltschaft einen Anfangsverdacht gegeben, nachdem in den vergangenen Tagen mehrere Frauen schwere Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Lindemann erhoben hatten. Zudem liegen wegen verschiedener Fälle auch Strafanzeigen vor. Der Anfangsverdacht bezieht sich nach RBB-Informationen auf § 177 des Strafgesetzbuchs. Darin geht es um sexuelle Übergriffe, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung. Wörtlich heißt es dort in Absatz 1, wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einem Dritten bestimmt, wird mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Lindemann sieht sich unter anderem mit dem Vorwurf konfrontiert, im Umfeld von Rammstein-Konzerten seien junge Frauen gezielt für Sex mit dem Sänger rekrutiert worden. 2 Frauen berichten zudem von mutmaßlichen sexuellen Handlungen, denen sie nicht zugestimmt hätten, und dem Einsatz von K.O.-Tropfen. Lindemann hat die Vorwürfe zurückgewiesen und Anwälte eingeschaltet. Der rechtspolitische Sprecher der Linksfraktion, Sebastian Schlüsselburg, begrüßte die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Lindemann. Er sagte dem RBB, jetzt müssten die Ergebnisse abgewartet werden, es gelte die Unschuldsvermutung. Schlüsselburg geht es aber nicht nur um die Frage, ob es strafrechtlich relevante Vergehen gab, sondern vor allem auch darum, so betont er, ob strukturelle Machtgefälle ausgenutzt wurden.
Sabine Müller berichtete. Da haben die Touristen in Berlin gleich mal ihr Smartphone gezückt. Demonstranten haben am Brandenburger Tor das lebensgroße Modell einer Kuh an einen Kran gehängt. Sie protestierten damit gegen internationale Tiertransporte. RBB24-Inforadio-Reporter Markus Streim hat die Aktion begleitet.
Die 4 Meter lange Kuh hochgezogen am Vorderbein aus einem schrottreifen Transportschiff. Für Touristen am Pariser Platz ein weiteres Fotomotiv. Für Tierschützer wie Nadine Misterik von 4 Pfoten das Symbol für großes Leid auf dem Meer.
Diese Schiffstransporte sind besonders grausam. Die zählen als Pausenzeit, die können beliebig lange stattfinden. Es sind keine Tierärzte an Bord. Tote Tiere werden einfach über Bord geworfen. Die Tiere leiden häufig, wenn die Schiffe länger unterwegs sind als geplant, an Hunger, an den Temperaturen. Die stehen in ihren eigenen Exkrementen.
Wir müssen doch Vorreiter sein.
Und deshalb sollte Deutschland, so die Aktivisten mehrerer Tierschutzorganisationen, mit gutem Beispiel vorangehen und solche Transporte verbieten. Doch bisher sind die wiederkehrenden Mahnungen offenbar auch an Landwirtschaftsminister Cem Özdemir abgeprallt.
Es gibt einen sehr starken Bauernverband, der da natürlich seine Interessen hat. Und das sehen wir auch, dass ein Minister natürlich in der Opposition andere Forderungen stellen konnte, als er jetzt im Amt liefern kann.
Die 50 Demonstranten hielten vor Özdemirs Berliner Amtssitz in der Wilhelmstraße Bilder mit gequälten Tieren in die Höhe, bevor es dann im Anschluss an den langen Apothekerprotestzug ebenfalls Richtung Brandenburger Tor ging. Laut Tierschutzorganisationen werden jährlich etwa 750 Millionen Nutztiere lebend quer durch Europa und die ganze Welt verfrachtet, um im Bestimmungsland dann gemästet oder geschlachtet zu werden. Die meisten Tiere wurden sogar mehrmals in ihrem Leben transportiert und Deutschland mache da keine Ausnahme, so Nadine Misterek.
Wir exportieren von Deutschland aus, gerade per Schiff, häufig in arabische Staaten, in die Maghreb-Staaten, trächtige Fersen, um eine Zuchtpopulation aufzubauen. Eine Ferse ist eine junge Kuh, die zum ersten Mal trächtig ist. Das Problem ist aber, dass diese Tiere besonders besonders hohen Wasserbedarf haben. Und vor Ort sind gar nicht die richtigen Bedingungen, dass diese Tiere überhaupt lange leben können.
Ein europäisches Verbot von Lebendtiertransporten in bestimmte Länder lässt aber weiter auf sich warten. Und so sollte Deutschland eigene Maßstäbe setzen für Transportwege aus der EU heraus, meint Vierpfotensprecherin Miesterik.
Wenn die EU verlassen wird, zum Beispiel an der Grenze zur Türkei, gibt es lange Staus in heißem Wetter, wie wir es jetzt auch letztes Wochenende hatten, stehen die Tiere stundenlang ohne Klimatisierung, häufig ohne Wasser. In den Ländern angekommen, gibt es gar keine Kontrollen mehr und auch die Schlachtmethoden entsprechen überhaupt nicht unseren Vorstellungen. Also den Tieren wird ohne Betäubung die Kehle durchgeschnitten.
Da die immer wiederkehrenden Appelle von Tierschützern offenbar wirkungslos bleiben, haben einige Organisationen heute auch noch eine Internetdatenbank installiert. Diese listet auf, wo und wann in Deutschland gegen den Tierschutz verstoßen wurde, weil Behörden versagten oder Gesetze unterlaufen wurden. Die Adresse: tierschutz-skandale.de.
Markus Streim über die Kuh am Kranhaken vor dem Brandenburger Tor. Es war ja nur ein Modell. Schlechte Nachrichten für den Durchgangsverkehr in Berlin-Charlottenburg. Der stark befahrene Kaiserdamm bleibt nach dem Kanalschaden weitere 6 Monate gesperrt, wie Verkehrssenatorin Manja Schreiner angekündigt hat. Erst dann würden die Wasserbetriebe die Bauarbeiten beenden. Einzelheiten von rbb-Reporterin Silke Mehring.
Der Kaiserdamm ist schon seit Ende April teilweise gesperrt. Grund ist ein Kanalschaden. Damals hieß es schon, die Sperrung werde 6 Monate dauern. Noch in dieser Woche will die Verkehrsverwaltung anordnen, dass der Kaiserdamm nördlich über die Otto-Suhr-Allee umfahren werden muss. Für die südliche Umfahrung wird der Pop-up-Radweg auf der Kantstraße für den Verkehr mit BVG-Bussen geöffnet.
Silke Mehring berichtete. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Werner Schoninger. Sie können diese Sendung gerne als Podcast nachhören, zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder in der RBB24-Inforadio-App.
RBB24-Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.